بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Wir haben gestern über einige Geschehnisse am Tag der Auferstehung gesprochen und da machen wir nun auch weiter. Allah subhanahu wa ta'ala erklärt uns über die Situation der Nichtmuslime bzw. der nicht gottesfürchtigen Yawm al-Qiyamah, indem er sagt, subhanahu, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّي لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Wer sich aber von meiner Ermahnung abwendet, der wird ein beengtes Leben führen, und wir werden ihn am Tag der Auferstehung blind zu den anderen versammeln. Er wird sagen, mein Herr, warum hast du mich blind zu den anderen versammelt, wo ich doch sehen konnte? Er sagt, so sind auch zu dir unsere Zeichen gekommen, und doch hast du sie vergessen, ebenso wirst du heute vergessen. Möge Allah Azza wa Jal uns davor bewahren. Und Allah Azza wa Jal sagte, dass eben die ganze Geschöpfe, also die ganze Menschheit zu Allah Azza wa Jal auferstehen wird. Er sagte, يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Am Tag, da die Menschen sich um des Herrn der Weltenbewohner willen aufstellen werden. Und diese Aya erläuterte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, indem er sagte, تَدْنُ الشَّمْسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْخَلْقِ حَتَّى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقْدَارِ مِيلٍ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى كَعْبَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَكُونُ إِلَى حَقْوَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُلْجِمُهُ الْعَرَقُ إِلْجَامًا. Er sagte alaihi salatu wassalam, die Sonne nähert sich am Tag der Auferstehung den Menschen, bis sie von ihnen nur eine Meile entfernt ist. Sulaiman ibn Amir, der Überlieferer, sagte, bei Allah, ich weiß nicht, was mit einer Meile gemeint ist. Ist es die Strecke, eine Meile, auf der Erde oder Al-Mil? Al-Mil ist das Stäbchen, mit dem die Augen geschminkt werden, mit Kuhl, indem man das eintaucht in Kuhl und dann die Augen geschminkt werden. Das heißt, ist das nur so wenig oder ist das eine Meile? Selbst wenn es eine Meile wäre, ist das schon sehr, sehr nah, möge Allah uns davor bewahren. Die Menschen, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam nun weiter, die Menschen sind je nach ihren Taten in ihrem Schweiß. Einigen reicht er bis zu ihren Knöcheln, einigen reicht er bis zu ihren Knien und einige werden durch den Schweiß gezäumt. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam wies mit seiner Hand auf seinen Mund. Möge Allah azza wa jal uns davor bewahren. Je nachdem, wie die Taten der Menschen sind, wird eben dieser Schweiß sein, in dem man ertrinkt oder in dem man steht. Doch im selben Moment werden einige Menschen von dieser Hitze gerettet. Es sind diejenigen, die den Schatten Allahs genießen werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam zählte diese Menschen auf, indem er sagte, سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ حَتَّى يَعُودَ إِلَيْهِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَ عَلَى ذَلِكَ وَتَفَرَّقَ عَلَيْهِ ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. Sieben genießen den Schatten Allahs an einem Tag, an dem es keinen Schatten außer seinem gibt. Ein gerechter Herrscher, ein Jugendlicher, der mit dem Gottesdienst aufgewachsen ist, ein Mann, dessen Herz an der Moschee hängt, und zwei Personen, die sich für Allah lieben. Sie kamen zusammen wegen ihm und sie trennten sich wegen ihm. Und ein Mann, den eine Frau von hoher Stellung und Schönheit aufgefordert hat, doch er sagte, ich fürchte Allah. Und ein Mann, der eine Spende gegeben hat und sie versteckte, sodass seine Linke nicht wusste, was seine Rechte gegeben hat. Und ein Mann, der im Stillen Allah gedenkt, bis seine Augen mit Tränen fließen. Diese werden, bi'idhnillahi ta'ala, im Schatten des Thrones Allahs Azza wa Jal sein. Sie werden nicht diese Hitze erleiden, sie werden nicht diesen Durst erleiden, sondern sie werden in Sicherheit sein. Und wenn wir uns diese Taten sehen, dann sehen wir, dass es Taten sind, die jeder von uns umsetzen kann. Es geht erstens um die Gerechtigkeit, ein gerechter Herrscher oder Führer. Und das bedeutet nicht nur der Staatsoberhaupt, sondern der Ehemann, der Vater, der Lehrer, der Vorarbeiter, der Chef auf der Arbeit. Jeder, der unter sich Menschen hat, für die er verantwortlich ist, jeder muss gerecht sein und darf nicht ungerecht sein, damit er als Kandidat ist, zählt für diesen Schatten Yawm al-Qiyamah. Genauso der ständige Besuch der Moscheen. Und das ist natürlich etwas, was viele leider vernachlässigen, insbesondere in der Zeit des Internets. Vernachlässigen viele. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte nicht, und jemand, dessen Herz an Facebook und Twitter und YouTube hängt, sondern er sagte, und ein Jugendlicher, der mit dem Gottesdienst aufgewachsen ist, das ist der andere Punkt, ich meinte, ein Mann, dessen Herz an den Moscheen hängt. Das bedeutet, sobald er rausgeht aus der Moschee, möchte er wieder in die Moschee hingehen. Sind wir so? Leider nicht. Leider haben wir momentan eine Entwicklung bei den Muslimen, bei den insbesondere bei den Jugendlichen, fernab von den Moscheen. Man trifft sich lieber auf der Straße, man trifft sich lieber daheim in Häusern, man trifft sich lieber egal wo, man kommuniziert lieber mit den digitalen Medien. Aber wer verbringt die meiste Freizeit in der Moschee? Das ist ein Grund, Yawm al-Qiyamah im Schatten zu sein. Das ist ein Grund, Yawm al-Qiyamah im Schutz zu sein vor dieser Hitze, vor dieser Nähe der Sonne, vor diesem Schweiß. Und das ist ganz einfach. Hast du Zeit? Geh in die Moschee, lies Koran, bete einige Gebete, spreche Gedenksprüche aus, gehe zu Unterrichten. Aber wir haben eine ganz andere Entwicklung leider, dass einige sogar vor Moscheen warnen und sogar damit prahlen, dass sie nicht in die Moschee gehen. Nein, ich gehe nicht in die Moschee. Nein, ich gehe nicht in die Moschee. Und er denkt, er würde etwas Gutes machen dabei. Und das ist natürlich eine Irreleitung des Teufels. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, dass er diesen Menschen oder diese Menschen davon abhält, in die Moschee zu gehen. Und deswegen, jeder, der solch einen Hadith hört oder liest oder mitbekommt, sollte zu seinem Lebensablauf immer mit einbeziehen und einplanen, dass er so oft es geht, in der Moschee ist. Das heißt jetzt nicht, wir sollen nicht mehr arbeiten gehen, nicht mehr lernen, nicht mehr studieren, sondern die Freizeit. In der Freizeit hast du Zeit, also komm in die Moschee, setz dich in der Moschee hin, bete, lese Koran. Der nächste Punkt war, ein Jugendlicher, der mit dem Gottesdienst aufgewachsen ist, das bedeutet, er hat von Kindesbeinen an Allah Azza wa Jal angebetet. Das bedeutet, schon mit kleinen Jahren betet er. Und mit jungen Jahren liest er den Koran und besucht die Moscheen und lernt den Islam. Das ist natürlich auch ein Grund für diesen Schatten Yawm al-Qiyamah. Und zwei Personen, Dies ist für Allah lieben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die Liebe unter uns stärken. Dass man einen Menschen liebt. Und es ist die Sunna zu sagen, Bruder, ich liebe dich. Das ist die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Dass man sich gegenseitig beschenkt. Dass man gegenseitig immer fragt, wie geht es dir, brauchst du irgendetwas und so weiter. Halt diese Brüderlichkeit eben auszuleben. Und dies ist ein weiterer Grund dafür, Yawm al-Qiyamah fern zu bleiben von dieser brennenden Hitze, möge Allah uns vor ihr bewahren. Genauso die Gottesfurcht. Die Gottesfurcht, indem man es Sinna unterlässt und alles, was zum Sinna führt. Denn Allah Azza wa Jalla sagte, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, nähert euch nicht dem Sinna. Und das bedeutet, man senkt die Blicke, das bedeutet, man geht nicht zu Orten hin, in denen es Frauen gibt und so weiter und so fort, sondern, beziehungsweise die Frauen gehen nicht dorthin, wo es Männer gibt. Man versucht, so gut es geht, Allah Azza wa Jal zu fürchten. Ebenso das Spenden. Das Spenden ist ein Grund für diese große Belohnung, Yawm al-Qiyamah. Und das Spenden, ob das jetzt viel Geld ist oder wenig Geld ist, spielt dabei keine Rolle. Und jeder von uns kann spenden, ob das 1 Cent ist, ob das 10 Cent sind, ob das 1 Euro ist. Jeder kann es machen, nur soll es immer und immer sein. Es soll zur Art gehören, zu deiner Art gehören, dass du immer spendest. Und natürlich hier sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wie man spendet, sodass seine linke Hand nicht wusste, was seine rechte Hand gegeben hat. Also nicht vor allen Leuten prahlen, hallo, guckt mal jetzt alle zu, wie ich hier das Geld gebe. Aber hier muss man eins erwähnen. Wenn es einen Sinn macht, es öffentlich zu machen, dass man gespendet hat, wann macht das Sinn? Um andere zu animieren, um anderen eine Idee zu geben, um andere darauf hinzuweisen, spendet auch, dann ist das natürlich erlaubt. Denn Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anh kam einst zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, kam mit seinem ganzen Vermögen und der Prophet alaihi salatu wasallam, das war vor allen Leuten, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam fragte ihn, was hast du denn übrig gelassen für deine Familie? Und er sagte ihnen, ich habe ihnen Allah und den Gesandten übrig gelassen. Und Umar ibn al-Khattab kam auch und er hat die Hälfte seines Vermögens gegeben. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat ihm gefragt, was hast du denn übrig gelassen? Er sagte, ich habe die Hälfte meines Vermögens übrig gelassen. Und Uthman ibn Affan radiallahu an hat auch viel gespendet und einen Brunnen gekauft und so weiter. Und das war öffentlich. Das bedeutet, wenn die Spende, wenn deine Absicht damit ist, dabei ist, ich möchte den anderen Menschen animieren. Und das geht nur, wenn du die Kunst hast, trotzdem nicht hochmütig zu werden und trotzdem nicht den Lob der Menschen, weil sie werden dich loben. Barakallahu fik, Allahu Akbar, MashaAllah, das ist wirklich gut. Wenn du in der Lage bist, mit diesem Lob zu leben, indem du dich an deine Sünden erinnerst und ihnen nicht glaubst und das so weißt, die loben nicht mich, sondern sie loben diesen Schutz, den mir Allah Azza wa Jal gegeben haben. Aber hätten sie gewusst, wer ich bin, dann hätten sie mir gesagt, und wenn du 5 Trillionen spendest, du bist ein schlechter Mensch. Wenn ich in der Lage bin, in diesem Moment mich zusammenzureißen, und mich demütig zu fühlen, mich zu schämen vor Allah und Allah Azza wa Jal zu bitten, bitte stell mich nicht bloß jetzt in dieser Sekunde, weil ansonsten würden die ja wissen, was ich alles angetan habe, dann kannst du öffentlich spenden. Aber wenn du nicht in der Lage bist, dich zu beherrschen und dein Herz in den Griff zu bekommen und deine Seele zu bändigen und beim ersten Lob Allahu Akbar, ja, so ist Allahu Akbar, dann ist natürlich überhaupt nicht angebracht, dass du öffentlich spendest. Trotz alledem sollte das Verhältnis zwischen dem öffentlichen Spenden und den verborgenen Spenden natürlich gravierend, also ein großer Unterschied sein. Also du solltest meistens so spenden, dass es kein Mensch mitbekommt. Und das gilt für alle Taten, für das Fasten, Beten, Koran lesen und so. Nicht nur Koran lesen vor den Leuten, nicht nur beten vor den Leuten. Es sollte immer das meiste Gebet so sein, dass es keiner mitbekommt. Das Fasten, das Spenden, das Adkar aufsagen und so weiter und so fort. Du solltest immer mehr im Verborgenen arbeiten, als im Offenkundigen, als öffentlich, also an guten Taten. Aber ab und zu mal als Ansporn, zum Beispiel, du bist ein Vater, die sollen sehen, dass der Vater Koran liest. Also natürlich vor den Kindern, vor der Ehefrau, die Ehefrau vor ihren Kindern und vor ihrem Ehemann. Als Lehrer solltest du ein gutes Vorbild sein und so weiter. Aber es darf nicht sein, dass du nur öffentlich Gutes machst. Du liest nie, wenn du alleine bist. Du gedenkst Allah nie, wenn du alleine bist. Du spendest nie, wenn es keiner mitbekommt. Du machst alles nur öffentlich. Das darf natürlich nicht sein. Und weiterhin erwähnte der Prophet sallallahu alaihi wasallam in diesem Hadith das Weinen vor Furcht vor Allah subhanahu wa ta'ala. Und das ist natürlich etwas, wie ich schon erwähnt habe, dazu braucht man ein sanftes Herz, dazu braucht man ein Herz, das nicht verhärtet ist. Und die Herzen verhärten sich mit den Sünden, durch die Sünden, und werden sanfter durch die guten Taten. Je mehr du Ibadah machst, desto sanfter wird dein Herz. Und das hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam in mehreren Ahadith so uns beigebracht. An jenem Tag bekommen die Menschen ihre Schriften zurück, Yawm al-Qiyamah, und sie enthalten ihre Taten, ob gut oder schlecht. Die Gottesfürchtigen bekommen ihre Schriften in die rechte Hand. Doch diejenigen, die den geraden Weg nicht gegangen sind, bekommen ihre Schriften in ihre linke Hand und halten sie dann hinter ihren Rücken. Und dies ist dann der Beginn der Abrechnung. Allah Azza wa Jalla sagte, فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَا أُمُقْرَأُ كِتَابِيَهِ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهِ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ قُطُوفُهَا دَانِيَةٍ كُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهِ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهِ يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. Was nun jemanden angeht, dem dann sein Buch in seine Rechte gegeben wird, der wird sagen, ihr da, lest mein Buch. Ich glaubte ja, dass ich meiner Abrechnung begegnen werde. So wird er in einem zufriedenen Leben sein, in einem hohen Garten, dessen Pflückobst herabhängt, esst und trinkt als wohlbekömmlich, für das, was ihr früher in den vergangenen Tagen getan habt. Was aber jemandem angeht, dem sein Buch in seine Linke gegeben wird, der wird sagen, o wäre mir doch mein Buch nicht gegeben worden, und wüsste ich nicht, was meine Abrechnung ist, o wäre dies doch nur das Ende meines Lebens, nicht nützt mir mein Besitz, vernichtet ist meine Machtfülle. Danach werden die Taten gewogen. Al-Imam al-Qurtubi rahimahullah sagte, die Gelehrten sagten, wenn die Abrechnung beendet ist, werden die Taten gewogen. Das heißt, zuerst kommt die Abrechnung und dann kommt die Waagschale und die Taten werden gewogen. Denn das Wiegen dient zur Belohnung. Und daher muss die Abrechnung vorausgehen. Zuerst einmal abrechnen. Gehörst du zu den Leuten, die ins Paradies kommen, oder zu den Leuten, die in die Hölle kommen? Möge Allah uns davor bewahren. Danach wird gewogen, um deine Stufe dann in der Hölle, möge Allah uns davor bewahren, oder im Paradies, möge Allah uns den Eintritt dazu erlauben, zu bestimmen. Die Abrechnung ist zur Aufteilung der Taten in gut und schlecht und das Wiegen zur Festsetzung des Gewichts der Taten, sodass die Belohnung bzw. die Bestrafung dem Gewicht entspricht. Nachdem sie dann eben die Abrechnung hatten und gewogen wurde, müssen die Menschen über den Sirat. Es ist eine Brücke, die zum Paradies führt, doch unter dieser Brücke ist die Hölle. Wer sie mit Allahs Hilfe überquert, gelangt ins Paradies, doch diejenigen, die keine Barmherzigkeit Allahs erfahren, werden in die Hölle fallen. Möge Allah uns vor dem Höllenfeuer beschützen. Das ist ein Ausschnitt natürlich, man könnte natürlich viel mehr über Yawm al-Qiyama sagen. Es geht jetzt nur darum, wenn wir die Ayah Maliki Yawm al-Din rezitieren, dass wir verstehen, was wir da sagen. Und zwar haben wir gesagt, dass Maliki der Besitzer ist und Malik der Herrscher und König ist. Und Yawm al-Din ist der Tag der Abrechnung, der Tag des Gerichts, der Tag, an dem man zur Rechenschaft gezogen wird. Und man sollte sich dabei immer erinnern, was passiert mit mir. Stell dir vor, du bist über diesem Sirat. Stell dir vor, deine Taten werden nun gewogen. Stell dir vor, die Schriften fliegen umher und du weißt nicht, nimmst du sie mit der rechten oder nimmst du sie mit der linken und versteckst sie hinter deinem Rücken, weil du dich vor der Menschheit schämst. Und so weiter und so fort. Jedes Mal, wenn du die Ayah Maliki Yawm al-Din liest, erinnere dich an den Tag der Auferstehung und erinnere dich an das, was Yawm al-Qiyamah passieren wird, sodass du eben Demut im Gebet empfindest. Die nächste Ayah ist eigentlich der Dreh- und Angelpunkt der Surah Al-Fatiha. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Und das ist auch die Mitte der Surah Al-Fatiha. Denn wenn wir uns noch einmal den Hadith vor Augen halten, und zwar, dass Al-Fatiha ein Dialog ist, قَسَمْتُ الصَّلَاةَ بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْفَيْنِ Ich habe, sagt Allah Azza wa Jalla im Heiligen Hadith, das Gebet, also Surah Al-Fatiha, zwischen mir und meinem Diener in zwei Hälften aufgeteilt. Dann ist die Mitte hier. Denn in der ersten Hälfte preist du Allah, du lobst Allah, du gedenkst Allah, indem du sagst, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawm al-Din, Iyaka Na'bud. Iyaka Na'bud ist immer noch eine Erwähnung, eine Preisung, ein Lob an Allah Azza wa Jal. Dir dienen wir. Ich bestätige, dass ich dir diene. Und die nächste Hälfte dieser Ayah ist der Beginn der Bittgebete des Menschen. Und deswegen sagt ja Allah Azza wa Jalla in diesem heiligen Hadith, wenn der Diener liest, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sagt er, dies ist zwischen mir und meinem Diener. Und ich gebe meinem Diener, was er will. Denn hiermit beginnt nun nach der Preisung Allahs Azza wa Jalla, beginnen die Bittgebete. Iyyaka nasta'in. Also, Iyyaka na'budu gehört noch zur Preisung und Iyyaka nasta'in ist nun der Beginn der Bittgebete bis zum Schluss der Sura Al-Fatiha. Bei der Erläuterung des Namens Allah haben wir erwähnt, dass dieser Name darauf deutet, auf das Recht Allahs auf die Anbetung, also Al-Ibadah. Und hier wollen wir nun näher darauf eingehen, denn wir sagen, dir dienen wir. Was ist also die Ibadah? Al-Ibadah ist im wörtlichen Sinn die Hingabe und die Demut. Ibn Taymiyyah rahimahullah definierte Al-Ibadah, indem er sagte, Al-Ibadah ist ein Begriff, der alle Aussagen und Taten umfasst, die Allah liebt, sowohl die offenkundigen als auch die verborgenen. Das heißt, Al-Ibadah befasst sich mit allen Aussagen und Taten, sowohl offenkundige als auch verborgene. Das bedeutet, es gibt offenkundige Aussagen und offenkundige Taten. Und es gibt verborgene Aussagen und es gibt verborgene Taten. Und diese vier Arten gehören zur Ibadah. Al-Ibadah ist also nicht nur das Gebet, wie einige denken, sondern Al-Ibadah ist viel mehr. Alles, was Allah Azza wa Jal uns geboten hat, zu tun, ob es nun offensichtlich ist oder verborgen ist, ob es eine Aussage ist oder eine Handlung ist, ist eine Ibadah. Zu den Aussagen und Taten des Körpers gehören zum Beispiel das Gebet, die Gedenksprüche, das Fasten, die Rezitation des Korans. Das sind nun offensichtliche Aussagen und Taten. Al-Quran ist eine offensichtliche Aussage. Gedenksprüche sind offensichtliche Aussagen. Das Gebet ist eine offensichtliche Tat. Die Pilgerfahrt ist eine offensichtliche Tat. Damit haben wir die Hälfte der Ibadah schon mit Beispielen belegt. Doch neben diesen offenkundigen Gottesdiensten gehören zur Ibadah ebenfalls die verborgenen Gottesdienste, Ibadat. Und zwar nennt man sie Ibadatul Qulub, die Gottesdienste des Herzens. Wie zum Beispiel die Liebe, das Vertrauen, die Hoffnung, die Furcht, die Geborgenheit und andere Taten des Herzens. Und die Aussage des Herzens, das sind Taten des Herzens, also verborgene Taten, und die verborgenen Aussagen sind also die Aussagen des Herzens, und das sind die Glaubensinhalte. Wenn das Herz glaubt, bedeutet es, es sagt, ich glaube an Allah, ich glaube an den Propheten sallallahu alaihi wasallam, ich glaube an die Engel, an die Bücher, an die Vorbestimmung, an den Tag der Auferstehung, an das Prophetentum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass er der letzte aller Propheten ist und so weiter und so fort. Der Glaube ist nichts anderes als die Aussage des Herzens. Das gehört auch zur Ibadah, denn wir müssen an Allah azza wa jal glauben. Allgemein ist unter dem Begriff Ibadah die vollkommene Liebe und die vollkommene Demut zu verstehen. Denn die bloße Liebe ohne Hingabe kann nicht als Dienerschaft bezeichnet werden. Dass jemand kommt und sagt, ich liebe Allah, betest du? Nein, der lügt. Der lügt. Wie kann er behaupten, dass er Allah liebt und er betet nicht? Dass er Allah liebt und er fastet nicht? Dass er Allah liebt und er spendet nicht? Das ist ein Widerspruch. Ebenso wenig kann die Hingabe ohne Liebe als Dienerschaft bezeichnet werden. Das heißt, jemand, der etwas tut, aber nicht aus Liebe, kann nicht als Diener genannt werden, sondern es ist jemand, der es als Last ansieht, dass er betet. Er will gar nicht. Ja, und der wird natürlich, wenn er Allah nicht liebt, dafür auch nicht belohnt werden. Allah zu dienen bedeutet somit, ihn zu lieben und sich ihm voller Demut und Ergebung hinzugeben. Diese Hingabe darf sich jedoch nicht auf die offenkundigen Gottesdienste beschränken, sondern bezieht sich auch auf die Gottesdienste des Herzens. Und diese Ibadah, so mit diesem Verständnis, ist der Sinn des Lebens. Allah Azza wa Jalla sagte, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسِ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Und ich habe die Dschinn und die Menschen zu nichts anderem erschaffen, als dass sie mir dienen. Die Ibadah wird aber nur dann akzeptiert, wenn zwei Voraussetzungen eingehalten werden. Die erste Voraussetzung ist die Aufrichtigkeit, also Al-Ikhlas. Und die zweite Voraussetzung ist die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Die Ulama sagen auch, die erste Voraussetzung ist Tawhidul Ibadah, also die Bestätigung der Einzigkeit Allahs in der Anbetung. Und die zweite Voraussetzung ist Tawhid al-Ittiba', also die Bestätigung der Einzigkeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Befolgung. Denn niemand anderem darf ich folgen, außer dem Propheten alaihi salatu wasallam. Jede Tat, die nicht einzig und allein für Allah und die nicht nach dem Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wasallam ausgeführt wird, ist ungültig. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, so überliefert der Prophet sallallahu alaihi wasallam, قال الله تبارك وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. Allah segensreich und erhaben ist, er sagte, ich bin unter den Teilhabern der Unbedürftigste nach Beigesellung. Wer eine Tat vollzieht und hierbei mir einen Teilhaber stellt, den lasse ich samt seinen Götzendienstes. Das heißt, Allah subhanahu wa ta'ala ist der Reiche, Al-Ghani, ist der Stolze, Al-Aziz. Das heißt, er braucht nicht deine Ibadah. Entweder du dienst nur Allah, oder er wird dich lassen samt deiner Tat. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Das heißt, wer etwas tut, was wir nicht befohlen haben, dessen Tat ist ungültig. Und dieser Hadith erklärt jedem Menschen, dass er nur das machen soll in der Religion, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam selbst getan hat. Man darf in der Religion nichts erfinden. Denn wenn wir in der Religion Sachen erfinden und es zulassen, dann ändert sich diese Religion. Dann wird sie nicht mehr die gleiche bleiben wie zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Das ist nun der Fall zum Beispiel beim Christentum. Das Christentum hat sich geändert. Der eine sagt, das ist erlaubt, der andere sagt, das ist nicht mehr erlaubt. Der eine sagt dies, der andere sagt das. Und bis wir heute nicht mehr das Christentum haben, das zur Zeit von Isa alaihi salam vorhanden war. Denn es wurde viel geändert an Geboten und Verboten. Das sind die Bid'ah, das sind die Erneuerungen, die im Islam eben verboten sind. Und deswegen haben wir nach 1400 Jahren immer noch die gleiche Religion wie zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kommen wir etwas näher nun auf den ersten Punkt, und zwar Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit. Allah Azza wa Jal fordert uns auf in vielen Ayat zur Aufrichtigkeit. Und zwar sagt Allah Azza wa Jal, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ. Und nichts anderes wurde ihnen befohlen, als nur Allah zu dienen und dabei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion zu sein, als Anhänger des rechten Glaubens, um das Gebet zu verrichten und die Abgabe zu entrichten. Das ist die Religion des rechten Verhaltens. Und Allah Azza wa Jalla sagt, Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haq, fa'budillaha mukhlisan lahu d-din. Wir haben das Buch mit der Wahrheit zu dir hinabgesandt, so diene Allah und sei ihm gegenüber aufrichtig in der Religion. Al-Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, sagte, die beste Tat ist die aufrichtigste und richtigste Tat. Zwei Eigenschaften. Aufrichtig und richtig. Er wurde daraufhin gefragt, was ist die aufrichtigste und richtigste Tat? Was soll das bedeuten? Er sagte, wenn die Tat aufrichtig ist, doch nicht richtig vollzogen wird, dann wird sie nicht akzeptiert. Und wenn sie richtig, aber nicht aufrichtig vollzogen wird, dann wird sie nicht akzeptiert. Nur wenn sie aufrichtig und richtig vollzogen wird, wird sie akzeptiert. Aufrichtig bedeutet, dass die Tat nur für Allah vollzogen wird, und richtig bedeutet, dass sie gemäß der Sunna vollzogen wird. Dann las er die Ayah, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln, das ist richtig, also das ist die richtige Art, und beim Dienst an seinem Herrn ihm niemanden beigesellen, und das ist aufrichtig. Also diese Ayah enthält diese zwei Voraussetzungen. Erstens, es soll eine rechtschaffene Tat sein, eine gute, eine richtige Tat, also gemäß der Sunna, gemäß der Art und des Vorbildes des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und sie muss aufrichtig sein. Wenn jemand betet und er betet so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat, aber ohne Aufrichtigkeit, hat er was davon? Ganz im Gegenteil. Und deswegen muss man sich davor hüten, wenn man betet aus Hochmut, aus Angeberei, und wie den Leuten sagen, hört mal zu und schaut mich an, ich kann richtig beten, ihr nicht. Wer mit solch einer Niyya betet, der wird nicht viel von seinem Gebet haben. Aber andersrum, wenn jemand nicht so betet, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam betet, sondern ganz, ganz schnell, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, und er sagt, Wallahi, ich habe für Allah gebetet. Ja, und jetzt, was sollen wir damit machen? Das Gebet war nicht so, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet hat. Und deswegen muss jeder von uns das Gebet lernen und jeder von uns muss Al-Ikhlas lernen. Viele lernen nur das Gebet. Wie hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebetet? Aber sie lernen nicht, was ist Ikhlas. Und sie lernen nicht, wie kann ich den Hochmut besiegen in mir. Und wie kann ich diesen Drang meiner Seele nach Lob und nach Dank von den Menschen besiegen. Das lernt man leider nicht. Dafür interessiert man sich nicht. Warum? Weil man nicht bei einem Lehrer lernt, der einem sagt, wo du anfängst beim Lernen und welche Wege du gehst. Sondern man setzt sich hin vor dem Laptop oder vor dem Computer oder Allahu A'lam vor was. Dann sucht man sich selbst aus, mit was beginne ich. Ja, beginnen wir mal mit der Zakat von Aktien. Hallo, damit hast du überhaupt nichts zu tun. Du musst erst mal lernen, wie du betest. Du kannst ja nicht mehr die Surah Al-Fatiha lesen. Dein Gebet ist vielleicht sogar ungültig, weil du andauernd massive Fehler während der Rezitation der Fatiha liest, machst. Und so weiter und so fort. Und der andere, der weiß immer noch nicht, was ist Ikhlas ist, was ist Demut, Tawadu und so weiter und so fort. Du brauchst einen Lehrer, genauso wie es in allen anderen Wissenschaften ist. In allen anderen Wissenschaften. In jeder Lehre brauchst du einen Lehrer. Nur das Verwunderliche in dieser Generation von Muslimen ist, dass sie ohne Lehrer lernen möchte. Und sie sind sich sogar sicher, dass sie damit die höchsten Stufen des Paradieses erreichen werden. Also wie naiv muss man denn da sein? Wenn man die höchsten Stufen erreichen könnte ohne einen Lehrer, hätte Allah Azza wa Jal weder Bücher noch Propheten entsandt. Das muss man verstehen. Und wer es nicht verstehen möchte, muss natürlich dann auch die Konsequenzen ziehen. Die Aufrichtigkeit Al-Ikhlas wurde definiert als das mangelnde Erblicken der Schöpfung durch den ständigen Blick auf den Schöpfer. Das bedeutet, Al-Ikhlas ist, dass du die Schöpfung vergisst. Du fängst an zu beten, Allahu Akbar. Du sollst vergessen, dass neben dir oder hinter dir oder vor dir Menschen mitbeten. Du sollst vergessen, dass Leute dich anschauen. Du sollst vergessen, dass Leute dich sehen. Wie schaffe ich das? Durch den permanenten Blick zu Allah. Was soll denn das bedeuten? Das heißt, gedenke Allah, Jalla wa Ala. Dein Herz soll sich beschäftigen nur mit Allah. Das geht, indem wir uns mit diesem Gebet beschäftigen, wie wir es gerade durchnehmen. Was soll ich denken, wenn ich Wudu mache, wenn ich den Adhan höre, wenn ich mich anziehe, wenn ich Richtung Qibla stehe, wenn ich Allahu Akbar sage, wenn ich Al-Fatiha lese, wenn ich Ruku' mache, Sujud mache, Tashahud mache, Taslim sage und so weiter und so fort. Wenn ich mich nicht damit beschäftige, mit dem Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala, werde ich mich natürlich mit den Menschen beschäftigen. Guck mal, wie der steht, guck mal, was für Socken der hat, guck mal, wie groß der ist, wie dünn der ist, guck mal, wie der betet, guck mal, wie der, und so weiter und so fort. Und es gibt kranke Menschen, die interessieren sich mehr für andere Gebete, als für ihr eigenes Gebet. Um dann zu prahlen. Guck mal, der andere, der weiß nicht, wie er betet. Ja, hast du überhaupt gebetet? Du hast im Gebet die ganze Zeit nur geguckt, wie macht der Tashahud, wie geht der runter zum Sujud mit den Knien oder nicht. Lass ihn doch runtergehen, wie er will. Folge du der Sunna. Nach dem Gebet kannst du ihm gerne beibringen, was richtig ist und was falsch ist. Aber während dem Gebet beschäftige dich mit Allah subhanahu wa ta'ala und nicht mit den Menschen. Ja? Das ist Al-Ikhlas, dass du die Menschen vergisst. Wie geschieht das? Durch das Gedenken an Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Ikhlas ist somit die vollkommene Bestätigung der Einzigkeit Allahs, bezogen auf die offenkundigen und verborgenen Aussagen und Taten, wie oben in der Definition der Ibadah erwähnt, heißt es nun, jede Ibadah nur für Allah auszuführen. Man erwartet von niemandem anderen einen Lohn oder einen Lob außer von Allah subhanahu wa ta'ala. Die zweite Voraussetzung war die Befolgung des Propheten sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bei der Ibadah gilt stets die Regel, dass keine Tat, also keine Ibadah, kein Gottesdienst vollzogen werden darf, außer wenn die Aufforderung zur Umsetzung vorhanden ist. Die Regel lautet, du musst anhalten, bis ein Beleg dir sagt, du sollst etwas machen. Im Gegensatz zu den weltlichen Dingen, die nicht Gottesdienste sind. Da gilt die Regel, mach alles, bis ein Beleg dir sagt, es ist verboten. Also die Grundregel lautet in den weltlichen Angelegenheiten, alles ist erlaubt. Außer wenn es einen Beleg gibt. Erst dann sagst du, nein, das ist haram. Und deswegen, barakallahu fikum, bei den weltlichen Ibadat kommen einige und sagen, was ist der Beleg, dass es halal ist? Zum Beispiel, belege mir, dass Brot halal ist. Also der Beleg ist, dass es keinen Beleg gibt, dass es verboten ist, weil die Grundregel lautet, alles an weltlichen Angelegenheiten ist erlaubt, erst wenn ein Beleg es verbietet, wird es verboten. Aber in der Ibadah ist es genau andersrum. In der Ibadah darfst du keinen Schritt machen. Ich will Subh 3 Rak'a beten, darfst du nicht. Ja, warum denn? Lass mich doch beten, beten ist doch gut. Nein, darfst du nicht. Warum? Hast du eine Aufforderung dazu? Nein, also tu es nicht. Ich möchte irgendetwas machen, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht getan hat. Zum Beispiel den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wasallam feiern. Hat das der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan? Hat er nicht getan. Also machst du es nicht. Ja, aber das ist doch dann kein Gottesdienst. Doch, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wir Muslime haben zwei Feiertage. Hat das was mit der Religion zu tun oder nicht? Also hat er die Feiertage begrenzt auf zwei. Eid al-Fitr und Eid al-Adha. Du kommst jetzt und sagst, nee, es gibt noch einen dritten. Also hast du hier etwas erneuert oder nicht? Das bedeutet, in der Religion, in den Gottesdienstlichen, in den Ibadat, darfst du nichts neu erfinden. In den weltlichen Sachen darfst du natürlich alles neu erfinden. Jetzt kommen natürlich die Leute, die von der Religion gar keine Ahnung haben, machen sich dann lustig und sagen, hör, dann benutzt auch kein Mikrofon mehr. Hat diese Person irgendwas verstanden vom Islam? Wir reden hier von der Unterscheidung zwischen weltlichen, irdischen Angelegenheiten und auf der anderen Seite Anbetung, Gottesdienst. Ist ein Mikrofon Gottesdienst? Nein. Ist ein Schiff ein Gottesdienst? Nein. Ein Flugzeug? Nein. Ein Auto? Nein. Also in diesen Bereichen kannst du machen, was du möchtest, bis ein Beleg kommt, dass es haram ist. Aber in der Ibadah nicht. Wenn du herkommst und sagst, ich will 50 Mal in die Hocke gehen und Subhanallah sagen, für Allah Jalla wa Ala. Hat das der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan? Hat er nicht getan. Ich will mich umdrehen und hu 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 sagen. Hat das der Prophet sallallahu alaihi wasallam getan? Hat er nicht getan. Darf ich es tun? Nein, darfst du nicht. So einfach ist das. Das heißt, du darfst in der Religion nichts erfinden, was der Prophet alaihi salatu wasalam selbst nicht getan hat. Der nächste Punkt wäre dann, bi'idhnillahi ta'ala, die nächste Ayah, oder dich bitten wir um Hilfe, also der nächste Abschnitt. Und das werden wir inshallah das nächste Mal sehen. Wa salli Allahumma wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi.